Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Wir verlassen heute einmal den Bereich der Wirtschaft, in dem wir ja bislang im Podcast immer unterwegs waren, und widmen uns dem Thema der Politik. Und ich freue mich ganz besonders und bin schon ganz gespannt und ganz neugierig. Ich spreche heute mit Elisa Diekmann. Sie ist mit 34 zur parteiunabhängigen Bürgermeisterin von Coesfeld gewählt worden, einer Kleinstadt im Münsterland mit circa 36.000 Einwohnern. Herzlich willkommen, Elisa.
Ja, vielen Dank, Nora. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich muss sofort sagen, Coesfeld ist keine Kleinstadt. Wir sind eine Mittelstadt.
Okay, ja, super. Also eine, was ist eine Kreisstadt? Was macht eine Kreisstadt aus? Einfach, dass der Kreis noch dazu gezählt wird zu der.
Genau, wir haben hier den Kreis Coesfeld mit also einigen Kommunen und Städten, die angebunden sind, und der Sitz des Kreises ist eben auch in Coesfeld, und ich bin die Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld.
Ah, super, dann habe ich falsch recherchiert. Okay, ja, also ich freue mich schon total. Wir haben ja im Vorwege schon mal gesprochen und ich finde es einfach ganz spannend, was du als Bürgermeisterin machst. Und ich versuche immer, meine Gesprächspartnerinnen gar nicht selbst vorzustellen, weil ich deren Lebenswege oft so spannend finde, dass das einfach, ja, das nicht abdecken würde. Und deswegen wäre so, das Erste, vielleicht kannst du einmal sagen, genau, nochmal, du bist Bürgermeisterin, seit wann du das bist und wie war dein Weg dorthin? Wie bist du Bürgermeisterin geworden?
Sehr gerne. Ja, ich bin tatsächlich erst seit wenigen Monaten Bürgermeisterin, nämlich seit November 2020. Bin also im vergangenen Jahr bei der Kommunalwahl hier in NRW zur Bürgermeisterin gewählt worden mit einer großen Mehrheit. Und das Ganze kam so ein bisschen, ja, quasi auch nicht geplant. Ein Jahr davor habe ich zum ersten Mal mir darüber Gedanken gemacht, ach, ich könnte ja eigentlich auch Bürgermeisterin werden. Das war vorher nicht so mein Lebensziel oder mein Weg dahin. Ist also quasi auch ein bisschen aus einer Laune heraus entstanden, dann aber ganz schnell ganz ernst geworden. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt, das ist genau das Richtige, was ich auch kann. Und deswegen war es wahrscheinlich auch so erfolgreich. Und jetzt darf ich das Ganze seit ein paar Monaten tatsächlich dann auch ausüben und bin sehr glücklich mit dieser neuen Aufgabe.
Dann nimm uns doch noch mal ein Stück weiter mit, was du davor gemacht hast. Das ist, glaube ich, echt einfach spannend zu sehen, weil ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt und ich würde mich fragen, was brauche ich denn, um Bürgermeisterin zu werden? Und das ist, glaube ich, so vielleicht für andere, die das jetzt auch inspiriert. Mensch, das ist ja ein toller Job, da habe ich echt Einfluss. Da noch mal ganz, ja, einfach interessant, das zu hören.
Ja, grundsätzlich kann ja jede von uns Bürgermeisterin, Bürgermeister werden, weil es keine Voraussetzungen gibt. Also es gibt kein Jobprofile, was man irgendwie abklappern muss und dann wird man Bürgermeister oder Bürgermeisterin, sondern man muss einfach volljährig sein und muss natürlich dann die Mehrheit hinter sich bekommen und dann auch inhaltlich natürlich überzeugen, um überhaupt gewählt zu werden. Ich selbst bin eigentlich Journalistin, auch nach wie vor im Herzen. Also ich habe Journalismus, Politik und Kommunikationswissenschaften studiert, habe auch als Journalistin gearbeitet, immer in Sachen Politik. Also habe auch aus Berlin mal die Politik begleitet, aus Journalistensicht, und wollte eigentlich immer gerne Auslandskorrespondentin werden und so ein bisschen über die Krisengebiete berichten für die Menschen hier vor Ort. Also auch gerne so komplexe Sachverhalte mal so in ganz einfache Sprache runterbrechen. Und bin über ein paar Umwege auch im Job in Richtung Wirtschaft gelandet und dann irgendwann hier mit der Schwangerschaft und der Geburt meiner Tochter bin ich nach Großfeld gekommen, weil mein Mann hier aus der Ecke kommt. Und da habe ich erstmal ganz neu überlegen müssen, was mache ich jetzt eigentlich beruflich? Habe hier bei einem der größten Textilfilialisten Deutschlands angefangen in der Unternehmenskommunikation und wusste da aber auch schon, nee, irgendwie muss das noch was anderes sein. Aber was kann man hier so fernab von der Großstadt wirklich Großes bewegen? Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich mal abends so als Partyjoke gesagt, ja, eigentlich müsste ich Bürgermeisterin werden. Also wenn ich in Coesfeld so die Erfüllung beruflich finde, dann müsste das Bürgermeisteramt sein. Das war aber eigentlich immer schon mit so einem Zwinkern gewesen, ne? Nicht wirklich ernst, aber der Gedanke war irgendwie da.
Und Auslandskorrespondentin, hattest du da so ein paar Länder, die irgendwie dein Favorite waren, wo du gerne hingegangen wärst?
Zu dem Zeitpunkt zum Beispiel den arabischen Frühling so ein bisschen begleitet, also Tunesien, Arabien, also alles, was da so drumrum hing, fand ich total spannend. Habe aber auch eine Zeit lang im Studium Chinesisch gelernt, also wollte auch gerne immer so die Wirtschaftsbeziehungen zu China irgendwie begleiten, das fand ich auch sehr spannend. Also alles, was irgendwie auch nicht so ganz einfach war, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, da scheuen sich viele vor, dann mache ich das eben. Das war immer so meine Haltung. Und ja, durch Umwege ist es halt ganz anders gekommen, aber irgendwie dann auch nicht, ne? Also es ist nach wie vor so das Thema, das, was unangenehm ist, das, was anstrengend ist, das reizt mich irgendwie.
Und was meinst du damit, das, was unangenehm und anstrengend ist? Was ist das?
Ja, vielleicht auch so ein bisschen als Frau, wo so Stereotypen gespielt werden, wo es dann heißt, ja, das können vielleicht so richtige, erfahrene, starke Männer, wo ich immer gedacht habe, nee, da möchte ich eigentlich gerne zeigen, dass das eben auch eine Frau kann. Das hat mich irgendwie immer gereizt, also wirklich so auch zu zeigen, wir können auch das alles als Frauen natürlich. Und da hatte ich schon immer das Bedürfnis, so ein bisschen das auch zu zeigen, dass es keine Männerdomänen eigentlich gibt als solches.
Und das heißt, vor deiner Elternzeit bist du sozusagen, da warst du dann frei, in deiner Elternzeit neu zu entscheiden, welchen Job will ich als nächstes machen?
Ich habe in Frankfurt gearbeitet und bin dann mit dem Mutterschutz, also 6 Wochen vor der Geburt, bin ich dann nach Coesfeld zum ersten Mal gekommen und hatte dann im Prinzip diese Zeit bis zur Geburt und auch danach erstmal Elternzeit mir überlegt, hatte aber kurz nach der Geburt schon das Gefühl, ich muss irgendwie was tun und habe da so ein paar Projekte dann immer schon angefangen, immer mit der Kleinen irgendwie unterwegs, habe hier und da schon was gemacht, habe dann freiberuflich, aber auch noch quasi aus dem Homeoffice ein bisschen was für den Job in Frankfurt gemacht und war dann so auf der Suche nach dem Neuen, was mache ich jetzt so auch mit meiner neuen Rolle als Mutter.
Und wie alt ist deine Tochter da gewesen? Ja, die war ganz jung. Als du gesagt hast, ich werde Bürgermeisterin, wie alt war deine Tochter da?
Da war sie 4.
Okay.
3. Da war sie 3 und der Kleine war dann 1.
Ja, okay. Spannend. Ja, ist immer so ein bisschen.
5 und 2, genau.
Okay, ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Stellt man einer Frau diese Frage, wie alt waren deine Kinder da? Würde man das auch einem Mann stellen, die Frage? Aber wir haben uns beide ja auch im Vorwege schon mal drüber unterhalten, dass wir das so ganz, eigentlich ganz wichtig finden, dieses Themenfeld auch aufzumachen, um anderen da auch ein Stück weit zu zeigen, so guck einfach, wie du Dinge miteinander auch in Einklang bringen kannst.
Absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass wir das ein bisschen entkoppeln müssen von dem Alter der Kinder, sondern immer einfach einen neuen kreativen Weg finden müssen, wie wir das irgendwie in Einklang bringen können und auch ja auch nach vorne gerichtet. Ich sage immer, es darf ja auch kein Thema sein, dass vielleicht noch ein Kinderwunsch im Raum steht. Der dürfte doch eigentlich auch irgendwie ausgesprochen sein, ne? Natürlich könnte ich hier jetzt auch schwanger sitzen. Mein Kopf funktioniert doch nach wie vor. Warum nicht?
Ja, sehr gut. Werden wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, vertiefend. Und dann hast du gesagt, ja, also Bürgermeisterin, das wäre ja eigentlich so mein Ding. Was waren so deine, wo du sagst, das sind so meine Stärken? Also eben haben wir schon mal gehört, so komplexe Dinge einfach darstellen, wirklich in die Dinge reingehen, wo sich manchmal auch andere davor scheuen. Was noch, was hat dich so angeregt an dem, was du so mitbringst, was dir an Werten wichtig ist, so gesagt hast, Bürgermeisterin, das wäre das Richtige für mich oder das wäre eine Idee.
Ja, ich hatte ja immer so das Thema Kommunikation tatsächlich, also auch komplexere Sachverhalte einfach darzustellen, aber auch eben Menschen irgendwie zu begeistern und irgendwie zusammenzubringen. Ich habe hier einige Monate vor der Kandidatur habe ich die Parents for Future Gruppe in Coesfeld gegründet und habe da innerhalb von wenigen Wochen halt sehr, sehr viele Menschen auch ansprechen können, die auch gesagt haben, auch über die klimapolitischen Themen hinweg hast du irgendwie eine Art, Menschen zu begeistern und irgendwie zum Mitmachen anzuregen. Das ist eigentlich genau die Dynamik, die wir hier auch auf kommunalpolitischer Ebene brauchen. Möchtest du nicht auch noch mal was zu Schulpolitik sagen zum Beispiel? Oder möchtest du noch mal was zu Wirtschaft sagen? Und dann habe ich auch zu den Dingen was gesagt und irgendwie fanden die Leute das auch ganz interessant. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich habe dieses Selbstbewusstsein vorher eigentlich nicht gehabt zu sehen. Das sind wirklich meine Stärken. Also das habe ich erst mit diesem Prozess des Wahlkampfes auch für mich rausgefunden, dass ich das anscheinend wirklich kann. Ich wurde also absolut da drin bestärkt, von außen zu sagen, hey, irgendwie ist das doch was, probier das mal. Und genau. So ist das irgendwie in die Richtung gekommen und also dieser Mut, das dann zu tun und mich für die Kandidatur aufzustellen, kam absolut von außen und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, ich habe nichts zu verlieren, ist bestimmt eine super Erfahrung, so oder so positiv, jetzt springe ich einfach, ohne dass ich irgendwie weiß, wie ich lande.
Mhm. Das heißt also, ich würde da ganz gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das kann ja wirklich die Frage sein, ne? Hinterher das hören Hörerinnen und sagen, wow, finde ich spannend, hätte ich auch Lust drauf. Das heißt, du hast so ein bisschen iterativ getestet oder dir wurde so zurückgemeldet, Mensch, meine Meinung, die Kommunikation, die ist wirksam. Ja, ich formuliere da Dinge, die anderen Menschen wichtig sind. Und hast dann die Idee entwickelt, ich könnte Bürgermeisterin werden. Oder wurde auch so von anderen an dich herangetragen, wurde bestätigt. Wie ist dann das weitere Vorgehen, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ja, Bürgermeisterin, das wäre etwas für mich?
Genau, also ich wurde dann ja gefragt, ich wurde auch von politischen Parteien gefragt, also hier bei uns vor Ort gab es so einen Kandidat von der CDU und alle anderen Parteien und Wählergemeinschaften hatten keinen Kandidaten, waren aber auch seit einiger Zeit auf der Suche und haben, ich glaube, ein halbes Jahr davor schon gesagt, wir suchen jetzt einen Kandidaten und wir möchten eine Frau. Wir müssen eine Frau haben. Ne? Wir waren also ganz aktiv auf der Suche nach einer Kandidatin und haben eben keine gefunden und relativ zum Schluss, also bevor ich mich dann auch zurückgemeldet habe positiv, stand dann irgendwann in der Zeitung so ein Bericht, wo nochmal dargestellt wurde, warum es so schwierig ist, eine Frau als Kandidatin zu finden. Und da ist dieses Zitat gefallen, Frauen haben einfach nicht genug Biss. Und ist dann auch so der letzte Trigger bei mir so wirklich gesetzt worden, wo ich gesagt habe, nee, also das jetzt, wenn jetzt wirklich keine Frau sich hier meldet, dann müssen wir das jetzt irgendwie machen, aber das können wir als Frauen auch vor Ort nicht so auf uns sitzen lassen. Mhm. Und ich habe dann für mich gesagt, okay, keine Ahnung, ob ich das kann. Ich formuliere einfach mal alles so, wie ich mir das vorstelle und wie ich sage, das kann ich so für mich leisten und kann auch versprechen, so kann ich halt arbeiten. Ich habe dann mal so ein Konzept erarbeitet, wie stelle ich mir das vor als Bürgermeisterin, was sind so meine Punkte, was sind so meine Arbeitsweisen und habe das dann eben den anderen Parteien vorgestellt, war der festen Überzeugung, dass die sagen, nee, das ist so irgendwie anders und das gefällt uns nicht. Also ich war jeden Moment darauf vorbereitet, dass ich jetzt irgendwie so das P bekomme, ne? Jetzt geht's nicht weiter. Und die haben mich aber einer nach den anderen eben mit 100% immer dann als Kandidatin gewählt. Und das fand ich dann, ja, ich habe gesagt, okay, wenn alle mir 100% geben, dann mache ich weiter, solange bis mich jemand stoppt. Und ich mache das eben ganz genau so authentisch und offen und menschlich, wie ich mir das vorstelle, wie es mir auch Spaß machen würde, weil ich gesagt habe, wenn ich mich jetzt hier versuche zu verstellen oder ja, wie muss eine Bürgermeisterin so sein, dann kann ich das Versprechen ja nicht halten und ich möchte keine Wahlversprechen geben, sondern einfach zeigen, wie bin ich, was kann ich und möchtet ihr das so? Und das wollten dann irgendwie alle und deswegen habe ich mich dann aufstellen lassen und habe dann innerhalb dieses Jahres, also ich hatte ja fast 9 Monate Wahlkampf dann vor mir, gemerkt, dass ich so nach 3-4 Monaten wirklich viele Menschen überzeugt hatte schon. Da hatte ich schon so das Gefühl, es entwickelt sich eine Dynamik, wobei ich bis zum Schluss nicht mit dem Sieg dieser Wahl gerechnet habe und vor allen Dingen nicht mit diesem Ergebnis.
Ja, und während man Wahlkampf betreibt, macht man das ehrenamtlich oder ist man da dann schon irgendwie angestellt?
Das macht man ehrenamtlich, aber man muss das natürlich auch planen, da hängen ja auch Kosten hinter, ne, wenn man irgendwie so Kampagnen erarbeitet. Ich hatte da im Prinzip keine Man- oder Woman-Power, sondern war quasi alleine unterwegs, aber hatte eben die Vertreter und Vertreterinnen aus diesen 4 Parteien und Wählergemeinschaften, die mich eben gestellt haben. Und ja, ich hatte im Prinzip auch nicht wirklich Budget, was ich mit reingeben konnte, habe von denen jeweils so einen kleinen Anteil bekommen, das war wirklich so auf Sparflamme, habe aber gesagt, für mich das Einzige, was ich für mich brauche und was ich glaube, ohne das habe ich überhaupt keine Chance, ist Zeit. Also die Menschen kennen mich nicht, ich bin noch gar nicht in der Politik hier vor Ort bekannt oder sichtbar gewesen. Ich muss ganz viel Zeit haben in diesen 9 Monaten, um mich sichtbar zu machen und habe dann eben meinen Job reduziert. Also habe dann wirklich auf 10 Stunden runtergefahren meinen Job und habe im Prinzip 20, 30, 40 Stunden die Woche beruflich für mich quasi Wahlkampf gemacht.
Also so eine Vorabinvestition, die...
Das war mein persönliches Invest auch, wo ich gesagt habe, ohne das habe ich keine Chance und ich probiere es mal. Ja.
Und kannst du uns noch mal erzählen, was macht man so als Bürgermeisterin? Wie sieht so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei dir aus?
Ja, als Bürgermeisterin bin ich ja auf der einen Seite Chefin der Stadtverwaltung. Also wir haben hier bei uns vor Ort jetzt 360 Mitarbeitende, die im Prinzip ja in meinen Teams hier arbeiten. Das heißt, intern bin ich dann quasi wie eine Geschäftsführerin, muss also gucken, in welche Richtung bewegen wir uns, Personalentscheidungen treffen, aber auch alles andere, was so zu der Unternehmensführung dazugehört. Auf der anderen Seite haben wir ja die Politik dabei, also bin im Prinzip ja Vorsitzende des Rates auch und haben hier verschiedene Anliegen, die wir halt mit der Politik bestimmen und besprechen und auch erarbeiten, denn die entscheiden ja letztendlich, was wir dann anschließend als Arbeitsaufträge hier so in der Verwaltung umsetzen. Und als drittes ist das ja die Bevölkerung nach außen, also die Repräsentation, die Ansprache, die gemeinsame Erarbeitung von Themen, aber auch eben ja die ganzen Pflichten, die so einer Stadt mit anhaften, was wir alles machen müssen, um überhaupt so ein Stadtleben am Laufen zu halten. Und mein klassischer Arbeitsalltag aktuell, weil wir ja in der Corona-Situation bin ich ja quasi gestartet. Ich kenne es noch gar nicht anders. Viele, viele repräsentative Termine fallen ja gerade weg. Wir haben deswegen den Fokus ins Haus gelegt. Also habe angefangen, hier mit den Abteilungen ganz viele Punkte zu erarbeiten. Wir machen hier auch so einen kleinen Transformationsprozess in vielen Bereichen. Also kommen ja hier noch aus der klassischen Verwaltung und bewegen uns so ein bisschen in Digitalisierung, New Work, aber auch New Leadership und eigenverantwortliches Arbeiten. Ja, und habe im Prinzip von morgens bis abends bin ich durchgetaktet mit Terminen von Vereinen, Institutionen, aber auch Expertinnen, Experten zu den verschiedenen Themensträngen, die wir erarbeiten. So sieht mein Tag aus. Also ganz schön wild. Manchmal fängt es an mit einem Sportverein, der sich eine neue Turnhalle wünscht oder einen neuen Platz, wo wir dann überlegen, ist das irgendwie möglich? Wer muss mit an den Tisch? Was hängt da für Finanzen dahinter? Gibt es Fördermöglichkeiten? Als nächstes ist die Feuerwehr hier. Die braucht einen neuen Feuerwehrstandort. Und dann möchten wir vielleicht ein Parkhaus errichten. Dann erarbeiten wir ein Mobilitätskonzept. Wie kann man eine Verkehrswende gestalten? Daraus ergeben sich dann Workshops mit der Bevölkerung und Co. Und es ist die gesamte Themenpalette im Prinzip eines Lebens von der Geburt und Standesamt über Hochzeit und Tod und alles, was so dazu gehört, spielt auch eine Rolle für mich im Alltag.
Wow. Und kannst du sagen, wie viele Stunden deine Woche so hat?
Ja, also der Tag hat ja 24 Stunden.
Sollte er, hört sich gerade an, als hätte er bei dir fast mehr.
Ja, also ich der Job einer Bürgermeisterin ist natürlich jetzt kein das sind keine Stundenzahlen, die ich jetzt messen könnte, weil man das Ganze natürlich rund um die Uhr macht. Ich versuche mir so Lücken zu bauen. Also ich versuche morgens nicht vor 8 im Büro zu sein, damit ich morgens eben den Tag mit den Kids starten kann. Ich versuche an den meisten Tagen mittags tatsächlich 2 Stunden nicht im Büro zu sein, wo wir wirklich Kindergarten, Mittagessen, Spielen, irgendwie Übergabe, Sprechen, Zeit für die Kinder haben. Und ich versuche an den meisten Tagen um 6 Uhr zu Hause zu sein. Also es ist eigentlich super, um dann bringe ich die Kids ins Bett und danach arbeite ich eben weiter. Also genau. So sieht so mein Tag aus. An vielen Tagen klappt es eben irgendwie nicht, weil dann Abendtermine und so stattfinden. Dafür habe ich dann manchmal an den Wochenenden mehr Zeit. Auf der anderen Seite arbeite ich auch häufig an den Wochenenden. Also es ist immer so ein Misch zwischen mal eben eine Auszeit nehmen und mit den Kids irgendwie touren. Und dann wieder rein in die Termine, ist für mich aber tatsächlich auch der perfekte Ausgleich, weil ich dann an den Vormittagen einfach auch so voll bin mit Impulsen und dann gibt es nichts Besseres als irgendwie eine Stunde Stopptanz oder im Sandkasten buddeln und dann komme ich wirklich meistens mit den Lösungen auch zurück wieder an den Schreibtisch.
Ah, sehr gut. Und abends finde ich das manchmal auch ganz angenehm zu arbeiten, wenn keiner mehr was von einem will. Wenn man irgendwie so die totale Ruhe hat und sich dann auch mal so den Moment erlauben kann, dass Dinge auch ein bisschen länger dauern, weil man nicht in der nächsten halben Stunde wieder in den nächsten Termin muss. Und
ja, der Arbeitsalltag ist bei mir tatsächlich gerade so, dass ich im Prinzip von morgens bis abends keine Zeit habe, zwischendurch Mails zu lesen oder diese Akten zu bearbeiten, die wir immer noch hier haben. Also bin mit Terminen durchgetaktet und mache das also abends. Also abends nach dem Zubettbringen der Kids fange ich erstmal an, die Mails des Tages irgendwie durchzuarbeiten und die Aktenberge irgendwie zu beseitigen.
Ja, okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Einblick erhalten, was so deine Aufgaben sind. Und was würdest du sagen, was an deinem Job begeistert dich? Also wenn du jetzt gerade auch anderen mal ein bisschen da, nicht Mut, aber einfach so ein inspirieren möchtest, hey, das ist wirklich ein toller Job und ich kann es nur empfehlen. Was ist einfach das, ich meine, jeder Job hat vielleicht Sachen, die man auch manchmal nicht so gerne mag, wie Aktenordner vielleicht, aber was ist so das Tolle an dem Job?
Also ich bin wirklich mit voller Leidenschaft hier dabei und kann das einfach nur auch jedem empfehlen, der in die Richtung sich entwickeln will. Wir haben halt hier unglaublich große Gestaltungsmöglichkeiten. Wir können halt wirklich Dinge umsetzen. Also im Vergleich zur Bundespolitik zum Beispiel setzen wir hier Projekte um und die werden dann sichtbar und man hat einen direkten Effekt auch auf die Bevölkerung. Wir sind unglaublich, also vielfältig breit aufgestellt, natürlich in den Themen, wie ich gerade schon gesagt habe. Es wird also nie langweilig und ich bin ganz, ganz nah an den Menschen, also erlebe ganz viele persönliche Geschichten hier auch im Büro, wo aus Schicksalen heraus sich Themen entwickeln. Ist also ganz, ganz menschlich und nah da dran. Und kann einfach aktiv werden, wirklich so eine Stadt auch mitzugestalten, eine ganze Gesellschaft ja im Prinzip auch mitzuentwickeln. Also allein das Thema junge Frau als Bürgermeisterin, das wurde hier ein Jahr lang in der Stadtgesellschaft ganz, ganz genau besprochen. Das wurde in die Familien getragen, ne? Und dann diese Rückmeldung von jungen Mädchen, die irgendwie mich so anjubeln auf der Straße. Sie sagen, hey, so möchte ich auch werden, ich möchte auch eine Bürgermeisterin werden oder klar können wir Frauen alles oder ältere Frauen, die plötzlich sagen, ich habe mich getraut, zum ersten Mal alleine in ein Café zu gehen, weil du das ja auch machst. Das sind dann so Dinge, die absolut inspirieren, so für die Arbeit und auf der anderen Seite ist für mich ganz ehrlich und das muss ich auch so deutlich sagen, das Thema Macht, also das wäre ja im Prinzip das Wort Macht, man kann also aktiv so mitgestalten, das möchte ich mal in eine positive Definition irgendwie bringen. Für mich ist Macht nämlich das Gegenteil von Ohnmacht und ich fühle mich hier endlich, also nicht mehr ohnmächtig, irgendwie dem ausgeliefert, was so gesellschaftliche Strukturen von mir möchten, sondern kann so selbst sagen, so und jetzt machen wir es irgendwie. Gemeinsam.
Du kannst einfach unheimlich viel gestalten. Schön. Und woher nimmst du so deine Inspiration? Hast du Vorbilder, wo du sagst, ja, also die inspirieren mich? Oder gibt es bestimmte Bücher, die dich inspiriert haben?
Ja, absolut. Ich habe immer schon, also auch schon als kleines Kind, glaube ich, hatte ich immer Vorbilder und auch Männer, aber auch Frauen und habe ganz viel so starke Frauen immer irgendwie auch gelesen, auch Biografien und so, wie machen die das, warum, kam ja vor vielen Jahren, kam ja dieses rund um Sheryl Sandberg mit dem Lean In und so, diese ganze Dynamik, dann Michelle Obama, Oprah Winfrey, meine Mutter, ne, natürlich auch absolut, also die war auch alleinerziehend mit uns beiden und hat irgendwie so super viel auf die Beine gestellt, auch Rieseninspiration. Und jetzt tatsächlich auch jeden Tag irgendwie meine Kinder, die ich sehe und wo ich sage, boah, ich möchte die auch irgendwie mit in eine Welt bringen, wo sie irgendwie genau wissen, was ist wie möglich und wie kann ich mitmachen und eben nicht nur so diese Reaktion immer kommen und Konsumierung, sondern einfach wirklich so selbst gestalten. Und das inspiriert mich auch jeden Tag, so Feedback meiner Kids. Mhm. Dann auch Gerald Hüther zum Beispiel total oder Eckhart Tolle, also ein Riesenfan von Eckhart Tolle, also dieses Ganze im Jetzt leben und nicht so viel nach hinten gucken und nach vorne und so, sondern einfach immer jeden Tag, in jedem Moment das Beste geben. Das ist auch schon so ein Leitbild, was mich auf jeden Fall jeden Tag begleitet. Und ein bisschen weg auch von diesen klaren fachlichen Kompetenzen hin zu so menschlichen, gesellschaftlichen, wie können wir gemeinsam irgendwie uns motivieren, inspirieren, nach vorne zu blicken und auch so eine Erfüllung zu finden im Prinzip. Also dass man wirklich seine Leidenschaft findet und darin dann natürlich auch gut ist.
Und du hast vorhin gesagt, du versuchst deinen Job ganz authentisch, ganz menschlich zu machen. Auf deiner Webseite habe ich gelesen, ich bin nicht perfekt, ich bin verletzbar, ich mache Fehler und ich stehe dazu. Was hat das zu tun auch mit dem Thema Mut für dich?
Ich finde, dass das sehr, sehr mutig ist, auch Fehler einzugestehen. Und das Ganze macht es menschlich, macht es greifbar und nahbar. Und wir alle machen Menschen und auch die größten Politiker machen Fehler. So, wir alle Menschen machen Fehler, auch die größten Politiker. Und wenn man das transportiert und erklärt und sich öffnet, findet man, glaube ich, auch eine viel größere Akzeptanz, wenn man erklärt, so, ich habe jetzt hier was falsch gemacht, ich habe aber das und das daraus mitgenommen und jetzt gehen wir in die Richtung weiter. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gehört halt eine Menge Mut dazu, auch Fehler einzugestehen und auch Schwächen zu zeigen. Und mir war es im Wahlkampf gerade wichtig zu zeigen, ich kann eben nicht alles und ich weiß auch ganz genau, was ich nicht kann, habe aber auch irgendwie Strategien für mich entwickelt, wie ich damit umgehe. Weil man ja im Wahlkampf ganz genau abgeklopft wird. Ne? Was kann sie nicht? Und das wird dann irgendwie versucht zu recherchieren und rauszuarbeiten. Und da fand ich das ganz schön, von Anfang an diesen Druck zu nehmen und einfach zu sagen, ja klar, mache ich Fehler. Und ich habe auch ganz klar gesagt, was kann ich vielleicht nicht so gut. Und in dem Zeitraum wurde auch so ein bisschen in dem Wahlkampf rund um meine familiäre Situation gesprochen, weil ich mich von meinem Mann getrennt habe und ich also quasi mehr oder weniger alleinerziehend war. Und das wurde da gerade so heiß diskutiert. Und da dachte ich, das ist so auch nochmal wichtig als Message, dass ich auch dieses Fehler machen, also ich bin nicht perfekt, ich habe auch eine gescheiterte Beziehung, ne? Und das ist völlig menschlich und das macht mich nicht zu einer schlechteren Bürgermeisterin. Das war mir ganz wichtig, da als Botschaft runterzubringen.
Und ich finde, wenn man sich dafür entscheidet, so mit Mut voranzugehen, sich zu zeigen, eine gewisse Authentizität zu leben, macht es irgendwann, wenn man da so seinen Frieden mit sich gefunden hat, das Leben auch ein Stück weit leichter.
Absolut. Also das glaube ich auch. Also wenn man einmal für sich so seine Persönlichkeit richtig kennengelernt hat und weiß, was kann ich gut, und darauf auch bauen kann, daraus auch sein Selbstbewusstsein dann erarbeiten kann, aber auch weiß, das kann ich nicht gut. Und das gebe ich jetzt auch einfach mal zu, dass ich das nicht kann und versuche das nicht mein Leben lang irgendwie zu kaschieren. Das ist absolut befreiend.
Und würdest du sagen, also du warst von dir selbst, würdest du sagen, du warst mutig, dass du das gemacht hast?
Du meinst, dass ich diese Message untergebracht habe?
Nee, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Bürgermeisterin. Wie viel Mut steckt dahinter?
Da steckte ganz viel Mut hinter. Also für mich war das sehr, sehr mutig. weil ich ja wusste, das ist nicht etwas, was ich für mich jetzt beschließe, sondern etwas, was ich laut in die Welt rufe und wo jeder mich jetzt anguckt, ne? Und ich bin auch eigentlich eher so ein Mensch, ich stehe gerne so in der zweiten, dritten Reihe, wo ich mich auch so ein bisschen verstecken kann. Im Journalistischen schreibe ich dann gerne und fühle mich da auch super fit, aber so richtig jetzt verletzbar machen dadurch ja auch, dass man dann vorne steht, hätte ich ganz alleine für mich, hätte ich vermutlich nicht den Mut gehabt. Das war also, da brauchte ich ganz, ganz viel Mut für mich und ich habe auch dieses ganze Thema Mut im Wahlkampf ganz viel genutzt. Wir hatten auch so kleine Mutsteine, die wir dann verteilt haben für jeden Einzelnen, so in der Corona-Pandemie, die so mit sich rumtragen kann, um ein bisschen Mut zu schenken. Es war schon sehr aufregend für mich.
Und würdest du sagen, du bist durch das Bürgermeisteramt, du bist mutiger geworden? Also dadurch, dass du gelernt hast, so ja, mutig sein tut vielleicht manchmal weh, aber irgendwie bringt es einen auch weiter und deswegen ist es so wichtig?
Ja, also ich würde schon sagen, wenn ich auch so zurückschaue, dass ich immer schon mutig war grundsätzlich, auch wenn es mir schwer gefallen ist, aber ich bin gerne dann auch so einen Weg gegangen, der ein bisschen schwieriger war. Aber habe dadurch natürlich, weil das jetzt auch einfach erfolgreich war, ne? Es war jetzt so richtig erfolgreich und ist auch so richtig greifbar und macht, glaube ich, nochmal eine andere Größenordnung von Menschen auch Mut, irgendwie so einen Weg zu gehen, als all das, was ich jemals davor gemacht habe. Deswegen würde ich schon sagen, bin ich noch ein Stückchen mutiger geworden, weil ich einfach wieder für mich bestätigt bekommen habe, irgendwie geht es immer weiter und man findet einen Weg, ne, und wird ganz kreativ in diesem Weg, aber muss sich einfach auch einfach mal auf die Reise machen, ne, und wird dann eigentlich nur belohnt.
Und würdest du sagen, es macht einen Unterschied, wenn man als Frau in dem Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin ist?
Ja, das frage ich mich immer wieder, ob das wirklich einen Unterschied macht. Ich hoffe, dass es keinen Unterschied macht. Ich glaube auch, dass es ganz viele Männer gibt, die ähnlich denken, die ähnliche Ideen haben und Ansatzweisen. Aber wenn man so sehr pauschal so denken will, glaube ich auch schon, dass Frauen hier und da nochmal einen anderen Blick auf Dinge haben. Und natürlich repräsentieren wir die Frauen hier vor Ort. Und haben natürlich deswegen auch so ein bisschen andere Lösungen oder andere Ideen für eine Gesellschaft als ein Mann. Deswegen glaube ich schon, dass das anders ist und auch in der Erarbeitung der Themen anders ist und aber auch in der Wirkung natürlich etwas anderes ist.
Und kannst du sagen, in der Wirkung, was da anders ist?
Ja, das ist ein bisschen schade tatsächlich. Also ich würde sagen, leider hat zum Beispiel die Stadt Coesfeld jetzt so ein Image mitbekommen. Wow, die ganze Stadt hat eine junge Frau zur Bürgermeisterin gewählt. Was sagt das über eine Stadt, über eine Gesellschaft aus? Das hat irgendwie so ein ganz positives Image für Coesfeld bekommen. Und deswegen ist das anscheinend eine große Wirkung, die so etwas hat. Das finde ich eigentlich traurig, dass das nach wie vor noch so ist. Aber anscheinend ist es auch 2021 noch der Fall.
Dass es keine Normalität ist, sondern einfach was sehr Fortschrittliches, Besonderes.
Mhm. Anscheinend muss es hier modern, muss es fortschrittlich, gesellschaftlich irgendwie bunt und offen zugehen, damit überhaupt sowas möglich ist.
Und warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass eine kritische Anzahl von Frauen wirklich in politischen Ämtern vertreten ist? Ich würde sagen, das ist fast eine rhetorische Frage. Aber ich finde das aus deiner Sicht nochmal total relevant, dass du das kommunikativ mal auf den Punkt bringst.
Ja, wir sind ja 50% der Menschen. Und die Politik soll die Gesellschaft abbilden. Und wir können natürlich nur die Gesellschaft abbilden, indem wir die Gesellschaft abbilden. Und dann müssen 50% von Frauen auch dabei sein.
Ich habe mal gelesen, ich muss das nochmal recherchieren genau und bringe dann auch den Link in die Shownotes zu dem Podcast, aber dass wenn Frauen eine kritische Menge in politischen Ämtern haben, dass dann die Ausgaben für Familie in den Bezirken um 40% steigen. Ich finde, und das ist auch nochmal ein Argument, wirklich. Wahnsinn, 40% ist so einiges.
Also natürlich muss ich sagen, ich bin jetzt junge Mutter. Natürlich habe ich einen ganz anderen Blick auf die Familien, auf die Kita-Plätze, auf die schulische Situation, auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ein Mitte-50-jähriger Mann, der vielleicht auch in seiner Familie keinen aktiven Part so in dem Management der Familie gespielt hat. Das ist ganz klar, dass das deswegen auch eine andere Priorität vermutlich in der Politik hat.
Mhm. Okay, weil man da die Schmerzpunkte einfach auch ein Stück weit mehr selbst ja erlebt.
Es ist natürlich immer so, ne, dass man so die Punkte, an denen man näher dran ist. Also wenn ich jetzt Sportlerin wäre oder ich wäre jetzt hier Vorsitzender unseres Fußballvereins eigentlich und das wäre meine Leidenschaft und alles andere nicht, dann würde ich wahrscheinlich alles so Richtung Sport und so, ne. Auch wenn man neutral und natürlich die politischen Themen so, hat man trotzdem ja immer so ein bisschen seinen Punkt, den man mitbringt. Das ist ganz natürlich.
Aber den hast du ja auch in deinem Wahlprogramm öffentlich gemacht und deswegen wurdest du ja auch gewählt.
Genau.
Mit wie viel Prozent? Sag das doch nochmal.
Mit knapp 67%.
Wow. Was eine Mehrheit. Okay, und wenn wir jetzt nochmal so auf Herausforderungen gucken, du hast gesagt, es hat eine Menge Öffentlichkeit, eine Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass du als junge Frau Bürgermeisterin geworden bist. Was würdest du sagen, sind schon so die Herausforderungen, die du erlebt hast, als Frau, als junge Frau in ein solches Amt zu kommen?
Also die Herausforderungen sind tatsächlich vielfältig, ne? Weil man, also die Herausforderungen, hier in Coesfeld war das noch nicht so gelernt, dass irgendwie junge Frauen auch mit einer starken Stimme in der Politik sich einbringen, sondern eher, wenn dann zurückhaltend, sachkundige Bürger oder so ein bisschen dann für kulturelle Themen oder mal Schule, aber so jetzt wirklich auch so an der Front, war noch nicht so vorher gelebt. Das heißt, die Herausforderung ist dann schon, die politische Arbeit hier ist geprägt von so ein bisschen Ellenbogenkämpfen und wir machen das seit 50 Jahren so und wir haben schon alle unsere Erfahrungen gesammelt und wie kann denn jemand jetzt neu irgendwie mit einem anderen Blick das überhaupt greifen? Ne? Das ist so auf der einen Seite die Herausforderung für mich dann gewesen, immer wieder zu zeigen, ja, fachlich, sachlich kann ich das auch. Aber dann eben auch eine Frau kann das und auch eine Frau kann das mit kleinen Kindern. Da kam ja schon immer das Thema auch, wie organisierst du das? Was ist denn, wenn zu Hause was schief geht? Dann kann ja hier die ganze Stadtverwaltung nicht weitergehen, ne? Was ist denn, wenn die Kinder krank sind? Oder was ist denn, wenn sie Stress jetzt mit ihrem Ex-Mann bekommt? Ne? Dann ist sie ja nachher so verletzlich, angreifbar in der Politik, dann kann sie ja gar nicht mehr ihre Arbeit ausführen. Das wurde auch angebracht. Oder wie soll sie denn gegen starke Unternehmer hier vor Ort dann irgendwie eine Stimme haben und sich da durchsetzen? Ne? Das kam schon immer wieder und das ist auch so mit die große Herausforderung, die nach wie vor da ist. Also immer, wenn es so um Konflikte geht, wo ich etwas moderiere, wo ich auch eine starke eigene Stimme zu habe, kommt dann schon so zwischendurch mal wieder raus, so, ach Mädchen, ach.
Mhm. Mädchen. Und wie ist dein Umgang damit? Ne? Man kann ja entweder geht man in die Konfrontation oder man geht in die Rechtfertigung, so zu zeigen, ich kann das doch, oder man ignoriert es.
Ich habe darüber nachgedacht, habe für mich ganz klar entschieden, ich gehe in keine Rechtfertigung. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich habe das zu Beginn, habe ich immer angefangen, Luft zu holen und wollte mich rechtfertigen und habe das für mich so versucht abzutrainieren, dass ich das eben nicht mehr mache. Das Problem ist, wenn man in die Konfrontation geht, leider, als Frau, ist man ja eine Zicke. Das ist echt Wahnsinn. Und da, ich habe häufig das Bedürfnis, dann auch Gegenangriff so zu machen, in die Konfrontation zu gehen und denke dann immer noch so, da bin ich gleich die Zicke und halte mich deswegen zurück. Das finde ich noch ganz schlimm, das habe ich noch, da muss ich eigentlich üben, weil dem darf ich eigentlich nachgehen. Ich spiegel das im Moment dann immer und gehe da sehr sachlich mit um. Aber ich spiegel immer einmal. Also wenn jemand dann, ach Mädchen, sagt, dann wiederhole ich das noch einmal. Ach Mädchen, sage ich dann, damit sieht, gehört und guck mal, was hat der da eigentlich gerade gesagt, weil vielen das auch nicht mehr auffällt, so im Umgang.
Guck mal, das ist doch ein ganz konkreter Tipp, den man vielleicht auch anderen Frauen gut mitgeben kann. Ja, also dass wenn ich was höre, ich mir dann, man verschafft sich ja auch ein Stück weit Zeit zur Reaktion, wenn man erstmal das wiederholt, was der andere gesagt hat? Und dann würdest du sagen, ach, nur ach Mädchen? Oder würdest du dem noch was hinzufügen? Oder wie meinen sie das jetzt? Oder wie, was...
Ich weiß ja genau, wie derjenige das meint, ne? Und deswegen frage ich da so nicht nach, weil ich auch gar nicht in die Diskussion dazu einsteigen möchte. Ich gucke denjenigen dann also schon sehr direkt an und würde das dann wiederholen. Also wenn das jetzt das Thema ist, ach Mädchen, was mich dann stört, wo ich sage, das gehört hier nicht hin, dann mache ich halt auch jetzt bewusst dann noch so richtige Pausen, die ich mir vorher auch nicht zugetraut habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt die Lücken alle, ne, sondern mache dann richtig Pausen, gerade in größeren Runden, sag das nochmal, ach Mädchen, und guck denjenigen an und warte dann, lass das mal so ein bisschen wirken, ne? Und dann mache ich ganz normal weiter.
Und so auf die Kommentare, ja, wer weiß, ob sie das mit der Familie alles nebenher schafft. Was hast du da für einen Tipp, darauf zu reagieren?
Ja, ich weiß nicht, ob das so richtige Tipps sind. Ich habe zu Beginn, als diese Themen aufkamen, habe ich mich ganz aktiv dazu entschlossen, da mal drüber zu berichten. Ich gesagt habe, ich möchte einfach mal sagen, wie macht man das denn so tatsächlich mal? Ne? Das ist jetzt schon so, geht vielleicht in die Richtung Rechtfertigung, aber da hatte ich schon das Bedürfnis, das auch mal zu zeigen. Ich habe immer wieder gesagt, also Familienplanung, berufliche Karriere dürfen sich nicht ausschließen, meiner Meinung. Das habe ich immer wieder dann angebracht, so als Punkt. Und habe dann aber auch gerne ganz genau erzählt, wie ich das organisiere, und habe auch immer ganz klar gesagt, ich habe zwei Kinder. Und natürlich bin ich jetzt 2 Stunden weg. Und natürlich kann ich nicht bei jedem Termin da sein. Ich habe 2 Kinder und das ist mir wichtig, und ich gehe jetzt auch. So, und ich bin aber trotzdem in allen anderen Punkten, ich bin ja verlässlich, ich mache ja meine Arbeit, ne? Und das muss ja möglich sein, trotzdem beides zu kombinieren.
Und hast du auch das andere erlebt, so, wow, die arbeitet viel, wie will sie sich nebenher noch um ihre Kinder kümmern?
Ja, ich hatte zu Beginn und auch nachher noch, gerade auch von Frauen häufig wieder so die Frage, auch dann mal so ganz persönlich, ne, die dann so mal mit mir zu zweit sprechen wollen, die dann sagen, warum haben sie eigentlich Kinder bekommen? Und dann sage ich das, bin total glücklich als Mutter, ich finde, warum auch immer ich Kinder bekommen habe, und wieso machen sie das dann jetzt?
Also, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ja.
Also, warum haben Sie denn Kinder bekommen, wenn Sie jetzt arbeiten?
Weil ich denen ein gutes Vorbild sein möchte, dass man gestalten kann, dass man einen Unterschied in der Gesellschaft machen kann.
Ja, ich habe auch ganz klar gesagt, ich bin Mutter und auch voller Leidenschaft, aber ich bin eben auch nicht nur Mutter, ich bin ja auch Mensch, und ich bin auch beruflich, habe ich mich auf den Weg gemacht in irgendeine Richtung, und all das, also meine Ausbildung, mein Studium und Co. ist ja nicht weg, weil ich jetzt Mutter geworden bin und ich mache jetzt nur noch Mutter. Das würde mich dann auch vermutlich zu einer sehr schlechten Mutter machen. Also wenn ich nur Mutter wäre, und da bewundere ich tatsächlich viele Frauen, die das auch für sich so ganz klar entscheiden, das ist so meine Leidenschaft, ich möchte nur das machen, oder nur davon, also ich möchte das allein machen. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Da würde ich irgendwie, würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Ich brauche das für mich, um auch eine gute Mutter sein zu können.
Und ich finde, das sind ja beides bewusste Lebensentscheidungen. Und ich finde, weder das eine noch das andere ist richtiger. Ja, es ist einfach nur wichtig, dass wir als Frauen untereinander diese Entscheidung jeweils akzeptieren. Und vielleicht auch ein Stück weit Neugierde mitbringen, ja? Also was treibt dich denn da? Wie sieht denn dein Alltag aus? Und so weiter. Und uns gegenseitig unterstützen. Anstatt dass wir dann anfangen, den einen zu sagen, Mensch, willst du nichts mehr in deinem Leben? Und die anderen dann sagen, Mensch, was bist du eigentlich für eine Mutter? Und beide so mit Schuldvorwürfen gegenseitig arbeiten, wo aber vielleicht auch dahinter steckt die eigene Frage des Selbstwertes, bin ich eigentlich genug mit dem, was ich in dem beruflichen oder dem Elternfeld mache?
Genau. Also es muss ganz, ganz deutlich werden, und da müssen wir uns als Frauen auch viel mehr stützen, dass jeder Weg okay ist. Aber dass es eben wichtig ist, dass wir die Möglichkeit haben, einen bewussten Weg zu gehen für uns und uns dazu dazu entscheiden aktiv, weil wir sagen, das ist so der Weg, der macht mich glücklich und den möchte ich für mich. Bei uns zum Beispiel ist es so ganz klassisch, eigentlich, also die Mehrheit macht ein Jahr Elternzeit und geht danach für 20 Stunden arbeiten. Das ist so hier gesellschaftlich akzeptiert und okay und so ein bisschen schon die Norm. Und alle, die davon abweichen, die sind dann entweder Rabenmutter oder vernachlässigen sich und ihre Karriere und sind irgendwie schlecht. Und da muss, glaube ich, für alle nochmal ganz aktiv irgendwie drüber gesprochen werden. Alles ist möglich, aber das Wichtigste ist doch, dass jede Frau für sich irgendwie den Weg findet, mit dem sie persönlich glücklich ist. Und das ist dann auch völlig okay.
Mhm. Und wir uns da gegenseitig unterstützen. Ja, sehr schön. Und wir haben uns ja entschieden, auch im Vorwege, als wir gesprochen haben, dass wir jetzt auch nochmal über das Thema sprechen, wie organisierst du dich denn als Mutter in deinem Job? Ja, viele Frauen wollen da ja oft nicht drüber sprechen, weil sie sagen, ich will nicht auf dieses Thema degradiert werden oder nur für dieses Thema stehen, weil ich bin noch so viel mehr. Gleichzeitig finde ich das aber total wichtig, weil meine wichtigsten Vorbilder waren genau die, die das gut hingekriegt haben. Und deswegen finde ich das so wichtig, da nochmal drüber zu sprechen, um anderen auch zu zeigen, hey, das ist absolut machbar, du musst irgendwie kreativ sein, du musst deine Schwerpunkte setzen. Wie organisierst du dich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es jeden Tag auch so ein Struggle ist und ein Balanceakt, ob ich es überhaupt irgendwie schaffe, was auch immer schaffen ist. Aber ich habe zu Hause das Gefühl, ich werde meinem Job nicht gerecht und im Job habe ich das Gefühl, ich werde meinen Kindern nicht gerecht. Ich glaube, dieses Gefühl ist immer da. Und das werden wir auch nicht los. Und ich glaube aber auch, dass viele Männer das haben, die sich morgens, wenn sie dann zur Arbeit gehen, ein schlechtes Gewissen eigentlich haben, weil sie lieber bei den Kindern sein möchten und im Job dann aber auch. Also das geht uns, glaube ich, allen so. Und das darf man auch nicht schönreden. Nur weil man es gut organisiert, heißt das nicht, dass man irgendwie keinen Herzschmerz hat, wenn man morgens Tschüss sagen muss. Das ist immer da. Und da kann ich jetzt schon fast wieder weinen, weil das ist einfach so. Auf der anderen Seite ist es eben auch so bereichernd, wenn man alles irgendwie verbinden kann, ne? Und bringt einen dann auch so ein bisschen in Richtung Erfüllung. Also wir haben ein Au-pair-Mädchen, die bei uns zu Hause wohnt, die also rund um die Uhr immer Sicherheitsanker, Netz ist, wenn irgendwas schief geht. Wir haben eine Hausfrau, die ist Haushälterin, die ist jeden Vormittag bei uns. Das ist so das doppelte Netz. Wir haben einen Kindergarten und ich habe einen Vater, also Mann, der Vater meiner Kids, der auch immer noch super aktiv einspringt und mitorganisiert, und wir haben ganz tolle Großeltern und Schwiegereltern. Also ein Riesennetz und auch vor allen Dingen ein doppeltes Netz, weil wenn der Kindergarten irgendwie nicht klappt, wie jetzt mit Corona zum Beispiel, dann waren die an den Vormittagen eben bei uns zu Hause mit der Haushälterin irgendwie aktiv und wurden da betreut, weil wir das Au-pair-Mädchen ja schon für den Nachmittag und gegebenenfalls den Abend brauchen, können sie da also auch nicht jetzt dann mehr als ihre irgendwie erlaubten Stunden irgendwie einsetzen. An einem Tag die Woche sind sie eben bei meinen Schwiegereltern und so haben wir uns ungefähr organisiert. Ich bin dann mittags da, um dann immer 2 Stunden irgendwie bei denen zu sein und abends meistens auch, aber wenn es dann eben mal länger dauert, haben wir auch jemanden, der eben bei uns wohnt, als Au-pair-Mädchen, die dann super flexibel so reagieren kann.
Und war das für dich ein Prozess? Also, dass du immer mehr so gemerkt hast, oh, ich brauche noch einen doppelten Boden, ich brauche da überhaupt mehr Unterstützung, oder hast du dich im Vorwege gleich so aufgestellt?
Ich habe zu Beginn gedacht, ich buche einfach die meisten Stunden im Kindergarten. Und dann haben wir Schwiegereltern, Großeltern, dann läuft das irgendwie. Dann habe ich gemerkt, meine Kids möchten nicht länger als irgendwie 12, 1 Uhr in den Kindergarten. Die sind dann total schräg drauf. Irgendwie passt das für die nicht. Manche Kids können das ja irgendwie bis 4 Uhr ohne Probleme. Für die war es total irgendwie doof. Ich habe dann gemerkt, das passt nicht. Wir haben dann die Stunden reduziert. Die sind jetzt nur noch bis um 12 Uhr im Kindergarten. Dann fühlen sie sich wohl, dann sind irgendwie ausgeglichen. Ja, dann brauche ich im Prinzip jemanden auch zur Not, der die mal abholen kann, wenn ich mal einen Termin habe, der länger dauert. Dann kam die Idee, dann hatten wir im Kindermädchen zu Hause. Die war dann aber abends nicht flexibel, wenn mal was ist. Und dann kam zusätzlich Au-pair-Mädchen. Und dann die Idee, jetzt brauchen wir vielleicht keine Haushälterin mehr. Dann aber sofort wieder die Erkenntnis, nee, ohne geht's auch nicht, wir brauchen das Doppelte. Und so hat sich das so entwickelt und es wird sich auch weiterentwickeln. Ich bin gespannt, wie wir dann irgendwann da stehen. Aber jetzt gerade sind wir super aufgestellt und haben vor allen Dingen ganz, ganz viel Glück, dass wir ganz tolle, liebevolle Menschen haben, die wirklich auch so zur Familie gehören. Ich würde sagen, wir sind jetzt so ein bisschen wie früher das kleine Dorf. so rundherum, haben also so ein super Netz, die dann auch nicht irgendwie, es kommt nicht so rüber, wie die Kinder mal hin und her schieben, sondern die sind alle Teil der Familie und werden auch genauso geliebt von unseren Kids.
Und es braucht einfach ein bisschen Flexibilität, glaube ich, unterschiedliche Dinge mal auszuprobieren, zu gucken, was passt gut für meine Kinder, was passt gut für uns zur Familie. Und da sich dann auch so ein Ausprobieren für einen Moment immer wieder zu erlauben. Und Bedürfnisse ändern sich ja auch immer wieder. Und zu gucken, was ist eigentlich das Beste für uns. Mit dem natürlich, dass man diese Spannung innerlich immer erlebt. So, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Und auch wenn man manchmal im Sandkasten sitzt, hat man ja dann doch irgendwie eine Formulierung von der E-Mail mal im Kopf, oder?
Also ich finde wirklich, wenn man diese Auszeiten mit den Kids quasi aus dem Job so als positives auch Effekt auf den Job dann wiederum betrachtet, ne, dass man dann eben genau dann so die Lösung erarbeitet, dann kann man das auch nochmal ganz anders für sich akzeptieren. Ich muss aber auch sagen, dass ich hier im Job auch zu Beginn weniger, aber jetzt mehr und mehr auch so in die Richtung gehe. Und wenn es dann mal morgens irgendwie doof ist mit dem Verabschieden, ich habe das Gefühl, ich will jetzt da bleiben, dann verschiebe ich eben auch alles mal und bleibe halt mal den ganzen Vormittag zu Hause, arbeite von dort oder bleib eben mal komplett nur zu Hause. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gemacht. Und ich denke, je mehr das auch funktioniert und akzeptiert wird, ist das dann noch flexibler und auch schöner für alle.
Okay. Ja, was würdest du denn gerne Frauen noch mitgeben wollen an Mut, an Erfahrungen, an Tipps? Also, was möchtest du noch in die Welt da draußen schauten?
Ja, also gerade in Richtung Richtung Mütter oder junger Mütter, glaube ich, brauchen wir ganz viele Mutige, die mal versuchen, dieses Konstrukt, was es bis jetzt so gibt, so aufzubrechen, sich mal ranzutasten. Ich habe zum Beispiel in meinem letzten Job jetzt bei dem zweiten, den habe ich nach 6 Wochen nach der Geburt bin ich wieder zur Arbeit gegangen und ich habe den einfach mitgenommen. Das war vorher nicht so richtig abgesprochen mit dem Arbeitgeber, aber ich habe das einfach mal gemacht. Der hat geschlafen, ich habe so eine Wippe, der war dann unterm Schreibtisch, nachher immer in der Trage irgendwie, dann auf dem Rücken. Und das hat so gut geklappt. Wir hatten so einen kleinen Raum, wo ich dann mich zurückziehen konnte zum Stillen und so. Das war super, dass das jetzt vielleicht auch die ein oder anderen dann so nachziehen. Und ich glaube, dass das ganz viele Frauen braucht, die einfach mal so probieren, einfach mal sagen, so, ich nehme mir das jetzt. Das wünsche ich mir einfach, also da ganz, ganz viel Mut, auch mal neue Wege zu gehen und zu gucken, wie können wir beruflich weitermachen und trotzdem auch Familie so einbeziehen. Also generell Mut und natürlich andere Frauen irgendwie immer nachzuziehen, mitzuziehen, also dass wir uns ein Netzwerk spannen. Ich wünsche mir einfach, dass bald irgendwie die wichtigsten Geschäftsbeziehungen nicht mehr auf dem Golfplatz gemacht werden, sondern eben in der Krabbelgruppe. Also das wäre so das.
Super. Ja, schön. Und dann einfach gemischt mit allen.
Und dann mit allen gemischt. Ganz natürlich kommt das dann ja dazu, weil die Männer sind ja eh schon da, ne? Also ich glaube, auch die, auch denen möchte ich irgendwie zurufen, mutig zu sein, eben auch sich den Druck zu nehmen, weil ich jetzt auch von ganz vielen gehört habe, wir leben unser Leben lang mit dem Druck, dass wir irgendwann Haupternährer sein müssen. Auch das können wir den ja vielleicht mal nehmen und sagen, hey, es ist gar nichts mehr nötig. Wir können alles neu denken und eben irgendwie gemeinsam einen Weg finden. Und das ist dann für Frauen aber auch eben ganz, ganz großer Mehrwert für Männer. Genau.
Ja, und schön.
Als Tool, wie wir da hinkommen könnten, würde ich mir einfach wünschen, auch dass Unternehmen sich auf den Weg machen, dass wir im Prinzip Kinderbetreuung auch in den Unternehmen anbieten, immer mehr, dass wir dadurch also Flexibilisierung irgendwie bekommen, vielleicht sogar irgendwie so ein Familienzimmer, was nicht nur mit Betreuung, aber wo man irgendwie auch sein Au-pair und die Kids oder wen auch immer oder die Schwiegermama mitbringen kann, die sind im Raum nebenan, man arbeitet hier nochmal irgendwie einen Moment und geht aber auch zwischendurch mal rüber und weiß, alles ist okay. Also sowas könnte ich mir auch super gut vorstellen und fände ich auch schön. Und eben, ja, dass wir da mutig sind, auch zu sagen, wir arbeiten vielleicht auch nicht mehr so nach Arbeitszeiten, sondern mehr nach Zielen und wir machen das ganz, ganz flexibel. Und wenn nachts oder am Wochenende die zündende Idee kommt, dann lass sie doch arbeiten und dann ist es doch auch okay, wenn die montags irgendwie einen halben Tag bei der Familie sind und eben nicht am Büro, am Schreibtisch sitzen.
Ich frage jeden meiner Interviewgäste, wenn Geld und Zeit absolut keine Rolle spielen würde, welche Dinge würdest du denn konkret tun, um mehr Frauen in Führung zu bekommen?
Also unabhängig von Geld und Zeit, weil wir das eigentlich dafür gar nicht brauchen, ist auf jeden Fall eine Quote. Ich bin absolut für eine Quote, leider, weil wir das ohne solche gesetzlichen Regelungen einfach nicht schaffen werden, hier unsere Frauen alle hochzuholen. Und dann wünsche ich mir einfach wirklich so Tandem-Denken, also dass jede Frau im Prinzip immer eine Frau nachholt und irgendwie in Mentoring oder so gemeinsam erarbeitet, dass wir schneller irgendwie zum Ziel kommen. Aber eben auch die Männer mit in den Blick nehmen und wir gemeinsam irgendwie überlegen, wie können wir das wuppen, weil wir ja immer mehr merken, wenn wir diverse Teams haben, Frauen und Männer, irgendwie gleichberechtigt, aber auch aus allen Religionsrichtungen, Altersgrenzen etc., dann haben wir einfach die besten Lösungen und wir brauchen die besten Lösungen.
Ja, schön. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für dieses sehr offene Gespräch, wie du uns mitgenommen hast in deinen Alltag, in deine Gedanken, die dich da umtreiben, in deinem Amt, in deiner Rolle. Und war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.